auch immer man sich am produktivsten und kreativsten fühlt. Das ist der Ort, wo man arbeiten wird. Und das schließt auch dauerhaftes Homeoffice ein.
Und damit Grüße und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Einfach-Komplex-Podcasts. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und darf begrüßen meinen Co-Host und sehr guten Freund Gregor Vollmer-Fuchs, der euch aus Magdeburg zugeschaltet ist.
Morgen, Alex.
Gregor, wir wollen uns heute unterhalten über Arbeitsplatzgestaltung, Workation, Vacation, den Unterschied, eben wo man sein Leben und sein Arbeiten verbringt. Nimm uns doch gerne mit, wie sind wir denn dabei gelandet?
Ja, wir hatten jetzt so die Situation, dass bei dir ein paar Kollegen halt ins Ausland fahren und von dort aus eine Zeit lang zu arbeiten. Das war nicht erzählt, wie lange, fällt mir gerade auf. Also dass man halt einfach mit einer Gruppe von Menschen, Arbeitskollegen, sich ein Haus, eine Finca, irgendwas mietet, um halt von dort aus zu arbeiten. In warmere Gefilde, bei dir ging es jetzt im Oktober darum, da wird es auf Mallorca deutlich wärmer sein wahrscheinlich als hier in Deutschland, noch angenehmer. Dass man einfach sagt, okay, man nimmt sich halt mal raus aus dem Alltag und fährt in ein warmes Land, vorzugsweise, oder halt auch im Winter ein kaltes Land, whatever, um halt dort gemeinsam Zeit zu verbringen und halt auch gemeinsam zu arbeiten.
Und genau das nehmen wir mit, um da das ganze größere Thema einfach mal drüber zu stülpen. Von wo sollte man eigentlich arbeiten? Warum? Wie sollte der Arbeitsplatz gestaltet sein? Es ist häufig so ein Nebengedanke eher oder eine Sache, die beiläufig passiert, die aber häufig sehr wichtig sein kann. Und da hätte ich vorgeschlagen, dass wir uns langsam durcharbeiten von dem, wie soll das tagtäglich sein und wie nimmt man davon gesund Abstand?
Also ich finde es sehr wichtig, dass gerade wenn wir auch über Homeoffice reden, eine Zeit lang, das war ja bei dir und bei mir so, dass wir das sehr vermischt hatten. Also gerade in Covid, als das alles, ich sag mal, so richtig Fahrt aufgenommen hat, da hatten wir ja beide nur zu Hause keinen richtigen Arbeitsplatz. Also weder ein richtiges Arbeitszimmer noch irgendwie ein Setup, dass wir von zu Hause aus professionell arbeiten können. Wir haben ja mit unseren Laptops quasi am Küchentisch, wahlweise Wohnzimmertisch gesessen und halt von dort aus gearbeitet. Und da habe ich für mich festgestellt, dass das für mich eine Variante ist, die für mich persönlich nicht funktioniert, weil ich dann diese Trennung zwischen Arbeitsleben und Privatleben, also auch dieses dann, okay, mal den Schalter umlegen von ich arbeite jetzt nicht mehr und jetzt kommt vielleicht noch die Entspannungsphase, nicht mehr gefunden habe, weil das so ineinander übergegangen ist, dass man eigentlich immer irgendwie mit einem Auge auf den Laptop geschielt hat, weil man könnte ja noch arbeiten. Und das hat sich geändert. Seitdem wir jetzt ins Haus gezogen sind, habe ich mein eigenes Büro, da kann ich die Tür zumachen. Und wenn ich halt fertig bin, ist halt die Tür zu. Und die Arbeit findet in dem abgeschlossenen Raum halt statt. Ja, in meinem Zuhause, aber halt in einem separaten, abgeschlossenen Raum. Und damit ist das erledigt. Und ich glaube, das ist für die Psyche ein ganz, ganz entscheidender Punkt bei dem Thema.
Also von dem, was ich gelernt habe damals mal über Arbeitsplatzgestaltung, kann da eine räumliche Trennung sehr hilfreich sein, so wie du das auch im Haus direkt machst? Oder ich nehme es auch häufig gesund wahr, halt zum Arbeiten primär ins Büro zu fahren. Auch weil ich den Hintergrund hier sehr, sehr, sehr gerne mag und ich mich an den Kaffee mittlerweile gewöhnt habe vom Geschmack her. Aber der Faktor, der häufig vergessen wird, ist, dass auch andere Umweltveränderungen durchaus hier eine große Rolle spielen können. Also es kann für einige Menschen so sein, dass man sich nur anders anziehen muss und man ist schon im Kopf in einem anderen Modus. Das heißt, diese Rollen, in die man tagtäglich rüberschlüpft, die können durchaus geprägt sein von verschiedenen Dingen. Und ich merke jetzt gerade, auch in der Wohnung, in der wir uns seit einem knappen Jahr jetzt aufhalten, dass ich dort auch, also von dort auch gerne mal zwischendurch arbeite, weil es einfach ist oder weil ich morgens oder abends noch was zwischenschieben kann. Aber das ist für langfristiges Arbeiten, so wie jetzt eigentlich auch gerade, auch mit dem Podcast. Ich brauche was Ergonomisches. Ich brauche einen Ort, wo ich auch ordentlich dann runterfahren kann. Das geht zu Hause zwischendurch deutlich besser. Also mal diese 5 bis 15 Minuten Pause. Das geht, finde ich, zu Hause fast noch besser als im Büro. Aber ich sag mal, diese konsequente Arbeitsatmosphäre, die habe ich damals schon bekommen, als ich in die SLUB gefahren bin, hier in die Staats- und Universitätsbibliothek der Stadt Dresden. In der Universitätszeit, da bin ich immer hingegangen, weil da Leute produktiv waren. Und genau dasselbe, nämlich auch im Büro war. Und ich glaube, da hast du eine deutlich andere Lösung für dich geschaffen. Und mich würde interessieren, du bist ja quasi zum dauerhaften Homeoffice übergegangen. Ich weiß, viele Kollegen von uns machen das genauso. Was sind für dich so die größten Vorteile darin gewesen?
Die Vorteile für mich liegen darin, dass wenn ich mal so 1 bis 2 Stunden Luft habe, das früher so ein luftleerer Raum für mich war. Also wenn ich quasi alle Aufgaben abgearbeitet hatte und hatte jetzt so 1 bis 2 Stunden frei für Termine, sie ist mir persönlich immer total schwer, mich dann aus meinem Arbeitsumfeld rauszuziehen, um zum Sport zu fahren, irgendwas anderes zu machen, hier x-beliebige Sache einsetzen. Und das fällt mir im Homeoffice deutlich leichter. Wir haben ja ein Home-Gym mit. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, gucke auf die Uhr, ja, okay, ich habe 2 Stunden Luft, dann weiß ich halt, ich kann jetzt in mein Home-Gym gehen, was so eine Tür weiter ist, kann meinen Sport machen. Und sollte irgendwas sein, was beruflich ist, bin ich trotzdem in der Nähe meines Arbeitsplatzes und könnte halt gegebenenfalls wieder eingreifen, was eigentlich total, wenn man das neutral sieht von außen, unnötig ist. Aber was mir halt so ein gutes Gefühl gibt, wo ich halt sage, okay, das passt so für mich. Ich kann rausgehen, ich kann auch Gartenarbeit machen zwischendurch. Ich gehe mal eine Runde durch den Block. Das sind Sachen, die ich vorher nie gemacht habe, die ich wirklich erst mache, seitdem ich hier im Homeoffice bin. Und was für mich natürlich auch praktisch ist, gerade wenn wir über Termine abends reden, wenn ich da halt doch mal noch ein bisschen Luft habe und meine Tochter ist schon zu Hause, kann ich halt wirklich auch noch mal eine Stunde mit der verbringen. Was so nicht möglich wäre, wenn ich halt bis 19, 20 Uhr im Büro bin und da halt eine Stunde Luft habe, weil dann lohnt sich halt nicht mehr, 5 Stunden nach Hause zu fahren, weil dann bist du eine halbe Stunde unterwegs, halbe Stunde zu Hause und dann musst du wieder los. Dann ist es mehr Hetze, als dass du es genießen kannst. Und das ist durch das Homeoffice-Arbeiten für mich komplett anders. Also selbst wenn ich mal nur eine halbe Stunde habe, gehe ich halt kurz raus, stehe kurz mit ihr und kann halt dann pünktlich zum Termin eigentlich wieder am Rechner sitzen.
Muss ja auch einfach an der Stelle mal konstatieren, dass die Durchschnittsperson ungefähr 90 Minuten am Tag nur im Berufsverkehr steckt. Das ist der Durchschnittswert in Deutschland. Das heißt, wenn man jetzt von diesem Durchschnitt ausgeht, wenn man sich das sparen kann in gewissen Bereichen, hat man halt 60 bis 90 Minuten häufig dazu gewonnen. Klar, das ist auch nicht immer tote Zeit, man hört da was oder man kann nochmal telefonieren oder andere Themen, aber mein Gefühl ist, also mehr als ein Drittel dieser Zeit wird normalerweise nicht produktiv genutzt von dieser Commute-Zeit. Das sehe ich da schon sehr, sehr als sehr wertvoll an. Und wie hast du denn deinen Arbeitsplatz bei dir genau gestaltet? Also wie sieht der genau aus?
Also wir haben einen großen Bildschirm. Also ich bin als Ingenieur ja studiert und da auch quasi erwachsen geworden, eigentlich mit 2 Bildschirmen, also immer mit 2 Bildschirmen zu arbeiten. Das habe ich jetzt ersetzt durch einen riesengroßen. Sieht einfach besser aus. Rein optisch. Das heißt natürlich auch nicht. Also wenn ich hier 2 stehen hätte. Der hinter mir, das ist das Einzige, was ich eigentlich so an Ablenkung im Büro habe. Meine beiden Leverkusen-Trikots, das eine live gefangen, vor 10 Jahren ungefähr. Das andere von meiner Tochter aus der Meistersaison, was hier hängt. Ansonsten habe ich hier jetzt nicht große Ablenkung im Büro. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass man jetzt nicht große Ablenkung hat. Eine Langeweile kann halt auch ein sehr, sehr gutes Geschenk sein im Arbeitskontext, weil Kreativität sich eigentlich erst einstellt, zumindest bei mir, wenn der Kopf freie Kapazitäten hat. Und man hat ja die, wenn ich mich gerade mal ein bisschen langweile und keine Aufgaben abarbeite, stumpf. Dann kommen eigentlich auch so Ideen, was man halt so noch machen könnte. Und so habe ich mein Büro eingerichtet. Also hier ist jetzt nichts, weil es steht ein Schreibtisch drin, steht ein Sideboard drin, wo alle Ordner sind. Ja, da stehen ein paar Bilder von der Familie drauf. Okay, dass ich die halt vor mir habe, damit ich weiß, wofür ich das auch alles so mache. Aber ansonsten ist ja nichts. Und dann wird die Couch, wo man sich gegebenenfalls halt auch mal kurz lang machen kann. Aber sonst gibt es hier eigentlich nichts, was Ablenkung macht. Vor mir, das Rollo ist auch den ganzen Tag unten. Da weiß ich, wenn es zu hell ist. Das heißt, ich gucke eigentlich immer nur auf den Grau oder auf den Bildschirm, sodass mein Kopf jetzt auch nicht überstimuliert ist. Und das sieht ja bei dir relativ ähnlich aus, ne?
Grundsätzlich schon. Mein Arbeitsplatz ist ein bisschen anders gestaltet. Alleine schon deswegen, weil meine Mitarbeitenden bei mir häufig im Raum mitsitzen. Das ist gerade noch dem geschuldet, dass ich die im letzten Jahr angestellt habe und wir noch kein neues Büro haben, wo die jetzt irgendwie ihren eigenen Arbeitsplatz haben. Und ich nehme wahr, also das, was wir jetzt auch gerade machen beim Podcast, einfach weil man von der Stimme her besser damit wirken kann, ist ja dieses im Stehen arbeiten. Und das ist eine Sache, die ich sehr viel mache. Also ich habe zwar einen Stuhl, aber den nutze ich wenig bis gar nicht. Ich habe mir jetzt so ein Walking Pad geholt, weil ich gemerkt habe, wenn ich telefoniere, dann filter meine Kopfhörer den Sound davon raus. Also ich kann mehr Schritte machen im Büro. Weil das so eine Sache ist, die mir gefehlt hat, weil ich sonst immer auch Kreise um meinen Schreibtisch rumgelaufen bin, wenn ich telefoniere, so als Mensch. Ansonsten habe ich genau, also hier zwei Bildschirme, ein gutes Mikrofon, gute Kamera. Mein Moosbild, das ich irgendwann mal aus einer dummen Laune herausgekauft habe, was ich sehr lieben gelernt habe, was auch den Schall hier im Raum ein bisschen rausnimmt. Aber ansonsten ist der Raum, den ich habe, relativ minimalistisch. Wir haben einen Luftfilter, wir haben einen Drucker bei uns im Büro stehen und der Raum hier sind so 14 Quadratmeter vielleicht, 12 bis 14 Quadratmeter irgendwie. Also ist jetzt auch nicht riesengroß. Ich habe das Glück, und das ist eine Sache, die mir sehr wichtig geworden ist und die mir nochmal sehr, sehr, sehr viel wichtiger geworden ist, wo ich jetzt hier ein paar Jahre bin. Ich habe hier Südseite. Ich habe zwei dicke Fenster und ich habe Südseite. Das heißt, ich habe immer, auch im Winter, wenn eigentlich die Sonne nicht rauskommt, habe ich Sonne. Im Sommer habe ich halt sehr, sehr viel Sonne. Da muss ich davon ein bisschen mehr regeln. Aber das sind so Sachen, wo ich merke, so von der Arbeitsplatzhygiene, dass das halt enorm, enorm wertvoll ist. Und das ist auch das, warum ich häufig drüber nachdenke, weil wir werden wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres unser Büro umstrukturieren oder ein neues Büro übernehmen mit ein paar Kollegen zusammen. Und da werde ich halt für meine aktuell 3 Mitarbeitenden einen eigenen Raum einrichten, wo mir das genauso wichtig ist, dass die ergonomische Arbeitsplätze haben, was mittlerweile ja glücklicherweise in vielen Bereichen zum Branchenstandard geworden ist, aber wo ich einfach merke, da ist man dann einfach eine halbe Stunde bis Stunde nochmal ein Stück produktiver. Und da wäre meine Frage an dich, was gibt dir, also du hast gerade schon ein paar Sachen gesagt, aber was gibt dir besonders an der Art und Weise, wie es gestaltet ist, Energie und wo merkst du, dass das verloren geht, wenn dem mal nicht so ist? Also wenn du mal unterwegs bist oder wenn du mal von woanders arbeitest zum Beispiel.
Ja, das Arbeiten auf großen Bildschirmen ist für meinen Job sehr essentiell, weil wir oft Sachen einfach abgleichen. Also, ne, wenn es um Gesundheitsdaten geht, dann guckt man, kann ich halt mir halt auf diesem großen Bildschirm vieles nebeneinander legen, kann relativ schnell hier überblicken. Kriegst du nicht hin, wenn du nur auf dem Laptop arbeitest. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich dann unterwegs bin. Ich habe nur den Laptop dabei, erschwert das schon. Wenn man das einmal sich daran gewöhnt hat, diesen Multiscreen quasi zu haben, mehrere Fenster offen zu haben, die nebeneinander legen zu können, ist das schon ein ganz schönes Handicap, wenn das nicht mehr da ist. Das ist sehr essentiell. Ich muss sagen, Kamera, ja, okay, die ist schlechter im Laptop, aber das stört mich jetzt persönlich nicht mehr so, wie es mich früher mal gestört hat. Mikrofon ähnlich, weil eigentlich auch die eingebauten Kameras und Mikrofons im Mac so gut sind, dass ein Kunde eine eigentlich schon sehr gut versteht und auch gut sieht. Jetzt kein 4K, nicht High Definition, vom Sound auch her, aber das ist eigentlich für einen Kundennutzen eigentlich ausreichend. Ich glaube, wäre für einen Podcast jetzt nicht gut, den wir hier machen, aber für ein Kundengespräch ist das so ein mehr als ausreichend. Also das stört mich massiv. Ich war letztens, wo war ich denn da? Ah ja, beim Kollegen hier in Magdeburg im Büro. Da war der Schreibtisch so niedrig. Das hat mich extrem gestört. Also dann nicht meine vernünftige Arbeitshülle zu haben, die auch wirklich auf meinen Körper angepasst ist, sondern immer so irgendwie so in einer Zwangshaltung zu sein. Also entweder vom Sitzen her, weil der Sitz nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Das war sogar bei euch in Dresden, in einem Beratungsbüro. Und dann halt auch der Sitz, ich habe einen sehr ergonomischen Sitz, weil sonst mein Rücken auch relativ schnell sagt, dass da was nicht stimmt. Also das nehme ich dann schon sehr massiv wahr und das erschwert dann auch das Arbeiten für mich, wenn ich nicht vernünftig sitzen und arbeiten kann.
Ich merke das, also mit der Haltung sehe ich das häufig. Wir haben in unserem Teamraum haben wir einen Tisch, der sehr stark aufgrund des Designs gewählt wurde, der gefühlt so 10, 15 Zentimeter zu tief ist. Und da werden Leute regelmäßig, ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, so von diesem Office-Schrimp. Ja, ungefähr so die Körperhaltung kommt dann damit raus. Was mir gerade noch sehr, also ergänzend eingefallen ist, ich laufe ja häufig mit Kopfhörern durch die Gegend. Und ich habe die auch eigentlich immer auf. Und für mich ist eine reduzierte Geräuschkulisse genauso wichtig wie die Möglichkeit, fast dauerhaft telefonieren zu können. Und das sind zwei Sachen, wo ich meine Kopfhörer beispielsweise nicht mehr hergeben wollen würde, weil die ein total gutes Noise Cancelling haben für mich selber, als aber auch viele Geräusche rausfiltern, wenn ich mit jemandem telefoniere. Und da ist der Mehrwert für mich einfach enorm groß. Und da merke ich auch, ich brauche diesen Rückzugsort. Also ich brauche diesen Ort, wo ich mich hinsetzen kann, sagen, jetzt bin ich hier, ja, und ich arbeite hier auch. Und ich bin nach wie vor ein nicht großer Fan von diesen großen Glasraumbüros geworden, auch wenn es davon immer mehr gibt, wo man gefühlt allen Leuten auf den Bildschirm gucken kann. Ich verstehe schon, dass es das Gefühl von Kontrolle erhöht und ich verstehe auch, dass Leute dann vielleicht ein klein bisschen weniger Mist machen nebenbei, vielleicht. Aber für mich greift das so stark so in diese entspannte Arbeitsatmosphäre rein, dass das zum Beispiel für mich nicht wirklich möglich ist, wo ich auch merke, wenn ich mein Büro verlasse, oder in der Bahn arbeite, also Bahn geht noch, aber wenn dann jemand neben mir sitzt zum Beispiel, dann ist vorbei. Dann wird der Laptop auch zugelassen, weil ich immer das Gefühl habe, das könnte ein paar Augen auf meinem Bildschirm sein, so mit Kundendaten oder was, das geht alles nicht. Das ist so mein, also da merke ich, da bricht ein bisschen die Produktivität dann vollständig weg.
Komplett bei dir bei vielen Sachen. Was mich auch triggert, was du gerade noch beschrieben hast, ist, wenn jemand lautstark neben mir telefoniert, so mit Lautsprecher an. Da verliere ich völlig meinen Fokus von der Arbeit. Das war schon immer so, das hat sich auch nicht wirklich verbessert. Also wenn jemand mit Lautsprecher neben mir arbeitet, finde ich ganz schrecklich. Also auch so Meetings auf voller Lautstärke ohne Kopfhörer oder so, das finde ich immer ganz, ganz schrecklich, wenn ich daneben bin. Da finde ich auch keinen klaren Gedanken. Deshalb brauche ich auch eher einen ruhigen Ort, wo ich mich dann zurückziehen kann, wo ich dann halt auch meins machen kann.
Und ich glaube, da können wir direkt mal zum nächsten Thema überleiten, so Gemeinschaftsbüros, wo wir uns auch häufig drin bewegt haben. Ich meine, wir hatten häufig unsere eigenen Räume, weil wir groß genug gewesen sind und eine wichtig genug Spezialistenrolle ausgefüllt haben. Aber da merke ich, da muss man sehr viel umdenken. Also vielleicht als kleiner Spoiler, Gregor und ich werden quasi zusammen ein Büro eröffnen, auch wenn er örtlich mehr in Magdeburg ist als in Dresden, aber auch zum Beispiel sein Mitarbeiter wird bei uns als fester Bestandteil im Büro mit aufgenommen sein. Und dann kommen halt schon Gedanken, wie machst du den Arbeitsplatz, dass es für alle passt? Packst du alle Mitarbeitenden in einen Raum? Wie kommen die untereinander klar? Was sind da die verschiedenen Bedürfnisse? Wie musst du das gestalten, dass du irgendwelche Telefonboxen damit reinpackst für 5.000 € oder was die Dinger kosten, damit halt Leute telefonieren können, ohne andere Leute abzulenken? Wie viele Redebedürfnisse haben die Leute? Wie nah ist das Arbeitsfeld aneinander dran? Also da kommen so ganz viele Fragen auf, die auch nicht direkt einfach zu lösen sind. Und da sind wir noch nicht mal bei, wer trägt denn eigentlich welche Kosten für was, sondern da geht es jetzt eigentlich wirklich nur erstmal ums Wohlbefinden. Und da merke ich, dass sich mein Kopf in dem Bereich massiv entwickelt hat, einfach weil jedes Mal, wenn ich bei meinen Mitarbeitern sehe, dass irgendwas schwierig ist, aufgrund der Art und Weise, wie gearbeitet wird und nicht an was gearbeitet wird, dann macht das innerlich was mit mir. Ist das bei dir genauso?
Absolut. Also immer wenn ich einen neuen Mitarbeiter auch eingearbeitet habe, hat er von mir, das liegt auch, glaube ich, daran, dass ich ein sehr technikaffiner Mensch bin, auch komplette Technikausstattung erstmal bekommen. Auf einem sehr, sehr, ich glaube, überdurchschnittlichen Level im Vergleich zu vielen anderen Arbeitgebern. Bei mir ist erstmal wichtig, ist, dass das Equipment stimmt. Also an den Skills können wir arbeiten. Aber wenn das Equipment nicht stimmt, ist es halt super schwierig, erstmal auf das Level zu kommen, auf das man halt will. Also jeder kriegt einen zweiten Monitor, jeder kriegt vernünftige Maus, Tastatur, Kopfhörer, ein Handyanschluss, einen separaten, ein separates WhatsApp. Also das ist mir immer total wichtig, also dass meine Mitarbeitenden auch auf jeden Fall das Trennung zwischen privat und geschäftlich haben. Also ich möchte die auch nicht mit ihrem privaten Handy da dauerhaft beschäftigen. Das ist mir zum Beispiel total wichtig, dass die auch diese Trennung haben, weil gerade die beiden Mädels sind ja auch Mütter. Ne, die müssen das schon trennen können, wenn die dann ihre Kinder halt auch haben. Und dann das ganze Thema der Ausstattung ist, wie gesagt, da für mich halt sehr, sehr essentiell.
Und damit zum nächsten Block und eigentlich das, was das Ganze ein bisschen losgetreten hat, dieses Workation-Thema. Kleines Vorwort dazu. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß das über mich. Jeder, der mich nicht kennt, weiß das vielleicht trotzdem schon über den Podcast über mich. Ich bin schlecht im Urlaub machen. Also Urlaub machen ist genauso wie Handwerk. Das sind Sachen, die vielleicht bei mir in der Planung mal auf den Sonntag stattfinden, wenn ich schon mal einen Tag Entspannung am Wochenende durch hatte. Aber es ist keine Sache, die mir initial einfach fällt, die in vielen Sachen vorbelastet ist und für die ich einfach unterdurchschnittlich viel Geld ausgebe. Genauso ähnlich eigentlich wie für Autos. Ich glaube, es sind so zwei Bereiche, wo ich relativ wenig Kosten produziere. Und das betrifft besonders auch gerade so Incentive-Reisen, so teilweise, gibt es ja bei uns im Bereich regelmäßiger mal, aber primär halt dieses jetzt gemeinschaftlich mit anderen Kolleginnen und Kollegen unterwegs sein, was machen, da sich dem Event anschließen, wo schon 20 Leute eben in irgendeiner Finca sitzen, da nochmal eine andere Finca daneben mieten. Weil ich immer, ich bin bei sowas immer sehr unsicher, A, was das quasi für Nutzen hat und B, ob das einfach eine bessere oder schlechtere Version von einem Urlaub sein soll. Ich habe aber das Gefühl, dass es so auf dem Weg zu Urlaub, zum reinen Urlaub für jemanden, der schwieriger Urlaub macht, wozu ich mich durchaus zählen würde, ein Schritt sein kann. Wie ist da an der Stelle vielleicht deine Einschätzung?
Also ich habe ja das Privileg, dass ich, seitdem ich eigentlich die Spezialisierung mit der Arbeitskraftabsicherung mache, immer unter Top 10 irgendwie bin. Und wir werden halt einmal im Jahr ins Ausland eingeladen für 5 Tage, um dort halt eine Vocation zu machen. Das ist mehr Vocation, also mehr Urlaub als Arbeit, aber da wird natürlich auch gearbeitet, weil du bist dann mit den besten deiner Spezialisierung dort. Und da ist natürlich viel Thema, wer macht was, wie arbeitest du, welche Mitarbeiter hast du, wie setzt du den ein? Also da geht schon viel um den Arbeitskontext, aber das findet halt alles. Ich hatte es gestern lustigerweise auch mit meiner Frau irgendwie in Badehose statt und vielleicht dann auch mit einem kühlen Getränk in der Hand am Pool und nicht halt in einem Büro mit Hemd an und Anzug, sondern es ist halt eine ganz andere Atmosphäre. Das sorgt erfahrungsgemäß zum einen dafür, dass die Gespräche deutlich lockerer sind. Also das ist halt nicht so dieses konzentrierte, ja, jetzt müssen wir eine Stunde uns unterhalten zum Thema X macht, sondern es entsteht halt einfach viel draus. Die Gruppen formieren sich automatisch eigentlich, so wie man sich halt mag, so, oder halt auch nicht, weil das bringt ja auch was, wenn man mit dem man eigentlich sonst weniger zu tun hat, mit dem man spricht, wie der halt Sachen macht. Und dadurch, dass kein Thema vorgegeben ist, sucht sich halt jeder eigentlich auch so das raus, was ihnen gerade so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt. Also es ist dann bei uns auch nicht so, dass sich da jetzt einer präsentieren muss und dann 2 Stunden Vortrag hält. So läuft das halt gar nicht. Unser Chef gibt halt einmal ein Thema vor an dem einen Tag, da wird dann halt mal wirklich mal 1, 2 Stunden zu diskutiert, aber das war's dann auch. Und ansonsten geht das nur links und rechts darüber rum. Was ich als das empfinde, als dass du das gerade beschrieben hast, so als Übergang zwischen Urlaub und Arbeit ganz gut, weil du bist trotzdem eigentlich die ganze Zeit im Arbeitskontext, arbeitest aber jetzt nicht im Sinne von, ich mache jetzt Kundentermine und kümmere mich um Abarbeitungssachen, weil das ist in 5 Tagen halt auch einfach nicht, also zumindest für mich nicht der Job und auch nicht das, was ich da machen sollte. Weil, wie gesagt, wenn ich das mache, ist mein Kopf nicht frei, um Ideen zu entwickeln, sondern in 5 Tagen geht es halt wirklich darum, um den Austausch und da Ideen zu entwickeln. Würde ich das in einer anderen Konstellation machen, mit anderen Kollegen? Wahrscheinlich nicht. Da wenn wir beide das zusammen machen würden, ich glaube, unsere Arbeit ist mittlerweile so unterschiedlich an vielen Stellen, dass diese Kreativität, die da in diesen 5 Tagen, jetzt sind wir in Nizza im September, einsetzen wird, unter uns gar nicht so fruchten würde, weil die gemeinsame Schnittmenge zu klein ist, glaube ich. Einfach nur ins Ausland zu fahren und mich dann 8 Stunden vor den Laptop zu setzen und wie hier Kundentermine zu machen und Sachen abzuarbeiten, das wäre jetzt nicht die Art und Weise oder nicht der Grund, warum ich das machen würde. Sag ich mal so.
Das sehe ich vollständig und das ist auch, da trenne ich auch in meinem Kopf sehr stark. Also wir sind jetzt nächste Woche in Hannover und da gibt es wieder unsere Halbjahresmeetings, auch für den Bereich Immobilienfinanzierung, da fahre ich natürlich hin. So, das ist auch kein, das ist aber auch Arbeiten, das ist jetzt kein Freudenurlaub. Und ich werde wahrscheinlich auch mit meinen Immobilienfinanzierungskollegen irgendwie Ende des Jahres nochmal irgendwo sein für 2, 3, 4 Tage. Und genau diese Kreativprozesse sehe ich halt da groß im Vordergrund, weil du halt dann mal mit Leuten, mit denen du eigentlich nicht örtlich nah bist, dann nochmal anders sprechen kannst. Den größten Vorteil jetzt an so einem größeren Event sehe ich halt nur in diesem Socializen, Connecten. Aber ich sehe halt nicht den Vorteil, dass da Leute sind, von denen ich jetzt massiv krass was lernen kann oder da lernen möchte. Und ich sehe halt auch die zweite Sache. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu verkopft oder wahrscheinlich bin ich da auch ein bisschen verkopft. Aber mein Gefühl ist, wenn ich, also ich habe in meinem Mitarbeiterteam das Glück, dass sich alle gerade massiv reinhängen. Und ich hätte da auch das Gefühl, wenn ich die zurücklassen würde, irgendwie zwei davon, dann wäre es schlecht. Ja, also in meinem Kopf ist entweder nur als Gesamtmannschaft oder halt nicht. Und als Gesamtmannschaft hast du dann auch wieder diese Kostenthematik, wer trägt eigentlich was und sollte man es denn vorschlagen und sollte man das dann selber alles tragen. Und plötzlich bist du halt bei aus, wir machen mal ein bisschen Urlaub von woanders und vielleicht ergibt sich was daraus zu einem, keine Ahnung, du hast 2.000 bis 5.000 € Kosten produziert, wo man gucken muss, wie viel man davon überhaupt steuerlich ansetzen kann. Das sind auch so Punkte, wo ich denke, okay, mit dem, also könnte ich gefühlt ein ganzes Jahr über Masseur besorgen, der jeden Freitag reinkommt und meine Mitarbeitenden durchmassiert und gefühlt würde ich mehr Wert wahrnehmen. Und das ist, da dreht sich in meinem Kopf gerade vieles und ich merke, dass ich das Gefühl habe, mich selbst zu blockieren, weil ich das zu groß mache und ich Schwierigkeiten habe, das so auf einen Faktor runterzubeziehen, um zu sagen, das lohnt sich wirklich. Wir haben auch jetzt über Messen gesprochen. Ich habe mit meinem Team über Messen gesprochen. Welche Messe lohnt sich eigentlich wirklich? Und es ist dasselbe Thema, same, same, but different. Na, also da sind es nur 1 oder 2 Tage, aber du musst ja trotzdem, wenn du dafür Geld ausgibst und Zeit investierst und dahin fährst und so weiter, musst du halt immer Sorge dafür tragen, dass sich das am Ende lohnt. Vor allem, wenn du es aus dem Arbeitskontext heraus machst. Und da weiß nicht, vielleicht hast du dann noch Tipps für Menschen wie mich, wie man da vielleicht ein bisschen weniger verkopft sein kann.
Habe halt den Vorteil bei dem Event, wo ich halt Teilnehmer bin, ich kann meine Mitarbeiter gar nicht benehmen. Die Option gibt es halt nicht. So. Und ich glaube auch, das kommt sehr auf die Rahmenbedingungen an. Also man muss ja gucken, wer fährt jetzt mit. Also zum Beispiel, wenn man das jetzt als Incentive macht, das wollten wir ja auch noch besprechen, dann sind es ja nur Leute, die ein bestimmtes Ziel erreicht haben. Oder Leute ab einer gewissen Position, einer gewissen Kenngröße etc. pp. Und dann ist es, glaube ich, leicht einfach zu sagen, hey, liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeitenden, geht halt nicht. Also es geht einfach auch auf den geschäftlichen Kontext halt nicht. Wenn jetzt aber die Situation ist, ja, jeder kann mitfahren, der quasi sein Ticket bezahlt, dann bin ich, glaube ich, eher bei deiner Gefühlswelt, dann wird es halt schwierig, die nicht mitzunehmen, obwohl das bei mir nochmal eine andere Situation ist, weil die halt beide auch Familien hätten. Dann geht es ja darum, die ganze Familie kann ich natürlich auch nicht einladen. So, ne? Das macht es, glaube ich, schwierig von der Betrachtungsweise her. Und ja, es kommt halt immer auch darauf an, auf das Ziel, was du da hast. Ist das wirklich mit, du triffst Leute auf dein Level, so wie du es mit deinem Immobilienfinanzierer machst, ist das, glaube ich, auch nochmal eine andere Hausnummer, als wenn du jetzt mit deinem Büro fährst, wo du ja schon überdurchschnittlich erfolgreich bist im Verhältnis zu vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, wo der Output für dich wahrscheinlich geringer ist, als wenn du das mit deinen Immobilienfinanzierungskollegen machst.
Ich finde das sehr skurril. Und dieses Wort ist mir sehr oft in den Kopf gekommen in den letzten 48 Stunden. Also es ist auch nicht so, dass ich mir stundenlang eigentlich um solche Themen Gedanken machen sollte, gerade. Und deswegen mache ich es auch unter der Woche wenig oder weniger. Aber es ist so für mich ein Feld, in dem ich noch nicht gut bin oder so das Gefühl habe, da bin ich wirklich noch ein Plepp, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen, was so diese Zeiten da angeht. Ich glaube, ich habe halt auch irgendwann angefangen und das spielt da vielleicht auch nochmal mit rein, sehr viele Sachen halt auf diesen, darf ich das jetzt machen, runterzubrechen. Also ich weiß, was mein Unternehmen, mich und mein Team pro Minute kostet. Darf ich die Minute damit verwenden, jetzt hier mit Gregor Podcast zu machen? Rechnet sich das? Ist das Freizeit? Was ist keine Freizeit? Darf ich mal jemandem beim psychologischen Thema helfen, wo ich hoffe, ich mit dazu gezogen werde, einfach aufgrund meines Backgrounds? Lohnt sich das? Darf ich jemanden aufpäppeln? Also natürlich ist nicht alles immer nur Gewinnmaximierung, darum soll es gar nicht gehen. Aber spätestens halt durch die Mitarbeit, dann hast du halt nicht nur für dich selber eine Verantwortung. Das heißt, meine eigene Zeit bestimmt halt nicht nur, ob ich was auf dem Tisch habe, sondern auch wie viel und wie regelmäßig meine Mitarbeitenden was auf dem Tisch haben. Und vor allem in dieser Startup-Phase, wo wir uns sicherlich auch noch die nächsten paar Jahre bewegen werden, wo wir fast alles bootstrappen, also alles selber machen und selber entwickeln und aus der eigenen Tasche bezahlen. Ja, ich glaube, ich blockiere mich da noch ein bisschen.
Du darfst doch einfach mal Chef sein. An der einen oder anderen Stelle. Also du darfst ja selbst was rausnehmen, was du deinen Mitarbeitenden nicht gibst, weil du bist halt der Chef, der das bezahlt. Wenn du sagst, ich mache das für mich aus Gründen, dann kannst du das machen. Ich habe da, ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das war, da gab es ein Buch, dass die Mitarbeitenden sehr wenig Urlaub machen, weil der Chef nie in Urlaub fährt. Weil das quasi so vorlebt, diese Arbeitskultur, diese Hustle-Culture. Dass er sagt, nee, ich kann halt nicht, ähnlich wie du, ähnlich wie ich. Am Ende des Tages auch, also ich habe sie gelesen, habe auch noch nicht umgesetzt, wie man merkt. Das heißt, was wir von unseren Mitarbeitenden verlangen oder was sie halt auch machen sollen, das müssen wir auch irgendwo vorleben. Wenn wir halt sagen, hey, du hast 30 Tage Urlaub, nutz sie doch bitte, dann sollten wir vielleicht auch anfangen, müssen ja nicht 30 sein, einmal 10 Tage im Jahr Urlaub zu machen, bis 15. Weil sonst das vielleicht auch das Gefühl bei den Mitarbeitenden machen kann, dass sie jetzt sagen, ich betreibe jetzt mal, der Alte fährt ja eh auch nicht in Urlaub. Wenn ich jetzt in Urlaub fahre, bin ich der Dumme.
Ja, da spielt man wieder. Ich kenne die Studienlage dazu, weil ich mich immer schuldig gefühlt habe. Und die Studienlage sagt, Leute, die in Urlaub fahren, haben das Gefühl, dass sie den anderen Leuten in ihrem Team Klotz am Bein sind. Wobei die Leute, die in ihrem Team sind, das meistens nicht so bestätigen würden. Du hast gerade von so einer Sonderrolle als Chef gesprochen. Und ich glaube, da besteht definitiv auch ein Risiko. Ich habe das Gefühl, wenn man noch mal mehr einen Blick dafür hat, wie viel Spaßbudget man eigentlich hat, oder andersrum, heute ist der 27. des Monats, in dem wir uns gerade bewegen. Keine Ahnung, wann die Podcast-Folge rauskommt, aber jetzt ist gerade der 27. Juni. Und ich versuche immer am letzten, wir haben jeden Freitag, habe ich mit meinem Team Meeting, und ich versuche am letzten Freitag des Monats immer irgendwas Cooles zu machen, einfach um Danke zu sagen. Und so eine Sachen sind mir zum Beispiel total wichtig. Also so diese Gesten sind total wichtig. Letztes Mal, wir haben hier so ein Massagestudio, wo man so auf automatisierten Stühlen eine halbe Stunde sich entspannen lassen kann, was sehr, sehr schnell möglich und buchbar ist, sowas zum Beispiel. Und ich mag diese Gesten unglaublich gern, aber ich sehe halt auch, klar sollte man auch so ein bisschen diesen Lifestyle vorleben und so weiter, aber ich habe immer das Gefühl, dass da mein Team trotzdem irgendwie zuerst kommt. Also da kann ich auch falsch mitlegen, aber mein Gefühl ist, mir geht's halt gut, wenn es denen gut geht. Und deswegen soll es denen tendenziell erstmal gut gehen. Und danach schiebe ich für mich nach.
Das kannst du aber umgedreht genauso sehen. Also denen geht es gut, wenn es dir gut geht, weil du hast das vor 2, 3 Minuten beschrieben. Du bist der noch, auf den es primär halt auch ankommt. Der alles reinholt, der sich um die Abschlüsse kümmert. Wenn du ausfällst, sind die arbeitslos.
Das ist schon
jetzt
richtig.
Ganz überspitzt.
Das ist schon richtig. Aber das geht ja erstmal, das ist für mich nochmal was anderes. Also, dass ich meinen Alltag so gestalten muss, dass ich nicht krank werde. Also zum Beispiel wie gerade, ne, dass meine Körperhaltung wieder besser funktioniert, dass ich mehr Sport mache, dass ich regelmäßiger 7,5 Stunden schlafe in der Woche, dass ich mich darum kümmere, dass ich am Wochenende nicht arbeite. So eine Sachen gehe ich komplett mit. Also ich darf nicht kaputt gehen. Ne? Also wenn ich das ganz kurzfristig spiele. So, und ich glaube auch, dass Urlaube ab und zu noch Teil meines Repertoires werden sollten, auch wenn ich darin auch schlecht bin. Ja, liegt vielleicht auch so ein bisschen dran, dass meine Frau primär gerade ab und zu mal in Kasachstan unterwegs ist und Kasachstan wirklich schon sehr weit weg ist. Und ich nicht mehr weiß, ob ich von da reglementtechnisch arbeiten dürfte. Aber ich bin mal sehr gespannt, wenn wir in einem Jahr wieder darüber sprechen, wie sich das dann entwickelt hat, weil ich da gerade so einen Umbruch wahrnehme.
Den habe ich auch. Wenn meine Frau dieses Jahr Studium ab, dann geht die ins PJ, dann hat die feste Urlaubstage. Ich glaube, das wird bei uns auch nochmal ein bisschen was verändern. Also auch da bin ich gespannt. Wir haben feste Schließzeiten in der Kita. Das hat jetzt schon so ein bisschen was verändert, weil da müssen wir natürlich für die Betreuung unserer Tochter sorgen in den Zeiträumen. Da kriegst du halt auch irgendwann von außen zwangsweise was aufgedrückt, wo du entspannen musst. Wenn meine Tochter 2 Wochen zu Hause ist, kann ich halt nicht 2 Wochen arbeiten, als wenn sie in der Kita wäre. Na, dann muss ich mich schon irgendwie da anders drum organisieren.
Dann sage ich an der Stelle mal danke. Das ist, glaube ich, eine der Folgen, wo ich jetzt schwer ein Resümee ziehen kann, auszusagen, ich finde es regelmäßig sehr spannend, wie man in vielen Bereichen sich schon deutlich entwickelt fühlen kann und in anderen Bereichen sich fühlt wie der letzte Ast. Und ich genieße das dann mit zum Beispiel dir, da deutlich tiefer reinblicken zu dürfen.
Auch danke, ich freue mich aufs nächste Mal. Und dann garantiere ich, wie immer, die letzten Woche, glaube ich.
Egal, wo ihr uns zuhört, morgens, mittags, abends, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder eine gute Nacht vielleicht auch. Vielleicht hört ihr uns auch lieber beim Schlafen zu oder bei der Autofahrt. Sei alles ordentlich und angemessen. Wir freuen uns riesig darauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünschen euch bis dahin erstmal noch eine wunderschöne Restwoche. Bis dahin.
Ciao, ciao.